Dank für diese Begrüßung. Ich dachte trotzdem, ich stelle mich noch mal kurz vor, falls es Leute gibt, die im letzten Jahr neu ins ICF gekommen sind, oder Grüße gehen auch raus an meine Fans im Livestream. Ich bin Nathalie, ich bin seit einem Jahr im Niger in Westafrika als Missionarin tätig. Ich bin von Beruf Hebamme, leidenschaftlich gerne Hebamme, und darf jetzt afrikanische Kinder auffangen. Genau. Ja, ich bin im Moment in einem kleinen Heimaturlaub, also es ist wirklich nur 3,5 Wochen lang, aber ich dachte, ich lasse mir die Gelegenheit nicht nehmen, euch hier auch noch kurz ein bisschen was aus dem Niger zu erzählen. Bevor ich es vergesse, ich habe unten einen kleinen Tisch aufgebaut, da sind so ein paar afrikanische Taschen von Frauen aus unserem Gesundheitszentrum, die sie selber gestickt und genäht haben. Also wenn ihr Lust habt, das zu unterstützen, dann lasst einfach ein paar Euro da und nehmt diese Taschen gerne mit. Genau. Ich will heute über eine Lüge predigen. Das ist auch nicht so ganz meine Art, glaube ich, weil ich normalerweise sehr euphorisch bin. Heute rede ich über eine Lüge. Aber anfangen tue ich mal mit ein paar Geschichten aus Afrika. Schließlich seid ihr bestimmt neugierig, was ich dort erlebe. Ich will euch von einem typischen Tag erzählen, an dem es mir im Niger richtig gut geht. Ich wache morgens auf, werde von der Sonne begrüßt und liebe es, einfach die Wärme auf der Haut zu spüren. Ich laufe langsam zum Gesundheitszentrum rüber und auf dem Weg grüße ich schon 10 Leute. Ist voll mein Ding. Einfach links, rechts, überall schwätzen, Hallo sagen. Die Leute sind begeistert, dass ich die Sprache schon etwas kann. Und es ist einfach gemütlich. Man begegnet sich und es ist toll. Ich habe einen guten Tag im Gesundheitszentrum, ich gehe dort auf die Arbeit, ich begegne verschiedenen Frauen in den Vorsorgen zum Beispiel. Auf dem Bild jetzt seht ihr eine Frau, die eine Geburtsfistel hat und deren Baby aber zum Glück überlebt hat. Nächstes Bild könnt ihr ruhig einblenden. Genau, das ist einfach erfüllend, wenn man merkt, hey, man kann mit den Leuten kommunizieren, man kann ihnen vielleicht sogar einen guten Tipp geben. Ich habe Zeit für eine einzelne Frau, ist genial, ich bin erfüllt, ich lieb's und ich gehe erfüllt durch den Tag. Nachmittags gehe ich eine befreundete Familie besuchen, zu Hause in ihrem bescheidenen Haus. Die freuen sich wie ein Keks, dass ich als Weiße ihnen die Ehre erbringe, zu kommen. Wir quatschen, wir haben irgendwie, obwohl wir so verschiedene Welten haben, Gemeinsamkeiten und können uns übers Leben austauschen. Ich kann ziemlich frei vom Glauben erzählen, ich kann eine biblische Geschichte erzählen, die lieben sowas zu hören, obwohl es doch ein sehr muslimisches Land ist. Wir haben also richtig gute Gespräche und am Abend kehre ich zurück auf den Missionarscampus und wir haben noch einen Spieleabend, wo wir gemeinsam Lieder singen, Spiele spielen und einfach eine gute Zeit haben. Am Ende des Tages laufe ich unter dem atemberaubenden Sternenhimmel Afrikas nach Hause und denke mir, Hammer, ist doch genial hier zu sein, oder? So, so schön. Es gibt aber auch andere Tage. Es gibt andere Tage, da werde ich morgens um 5.30 Uhr vor meinem Wecker von dämlichen Vögeln geweckt, die vor meinem Haus ganz komische Geräusche von sich geben. Man kann es kaum Vogelgezwitscher nennen. Es klingt eher, als würden sie mich auslachen dafür, dass sie mich wach machen. Es ist nervig. Dann liege ich da und will einfach nur weiterschlafen. Ist aber nicht, ich muss eh irgendwann aufstehen, also stehe ich auf. Kurze Zeit später klopft es an meiner Tür, beziehungsweise bei uns im Niger klopft man nicht. Man sagt Salam Aleikum. Das heißt so viel wie Friede sei mit dir. Und ich weiß, okay, es ist wieder soweit. Mein Gärtner steht vor der Tür. Und mein Gärtner, wenn der morgens um 7 vor der Tür steht, dann will er in der Regel immer das Gleiche. Er fragt nach Geld. Und das ist schwierig. Also zunächst einmal muss ich schnell aus meinem Schlafanzug raus, wickel schnell irgendwie den Wickelrock um mich und dann flitze ich raus und höre mir wieder neu an, warum er diesmal Geld braucht. Und das ist eine Geschichte, die kommt immer und immer wieder. Leute fragen nach Geld, das ist logisch. In mir sehen sie Reichtum, in mir sehen sie Wohlstand. Ich kann es ihnen nicht verübeln und trotzdem ist es für mich schwer, damit umzugehen. Ich kann nicht einfach nur Geld verteilen. Das ist nicht schlau. Also quäle ich mich wieder neu durch die Frage, wie gehe ich heute damit um? Wie kann ich ihn segnen? Was gebe ich ihm, dass er dann zufrieden oder zumindest irgendwie ein bisschen gesegnet weitergeht? Meine Stimmung ist dann schon relativ im Keller. Trotzdem gehe ich zur Arbeit und denke mir, ach du meine Güte, es ist mal wieder ein Vorsorgenfreitag. Da kommen 40 Frauen gleichzeitig morgens um 8 und wollen alle gleichzeitig gesehen werden. Oh, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, sie haben zwar Geduld, sie warten, aber es nervt mich, das System ist einfach blöd. So habe ich keine Zeit für jede einzelne Frau, ich scheuche eine nach der nächsten da irgendwie durch, am Ende müssen sie doch alle warten und ich bin nach 4 Stunden fertig und völlig geschafft. Super Tag, oder? Weiter geht's mit der Hitze am Mittag. Ich bin schließlich nach dem Mittagessen dann zu Hause, liege auf dem Steinboden, schwitze und bade mich selbst im Mitleid, warum es denn hier so elend heiß ist und warum ich denn jetzt hier das aushalten muss. Also ich liege da am Boden, deprimiert, unmotiviert, hoch 100 und trotzdem muss das Leben weitergehen, der Tag geht weiter und ich werde auch tatsächlich kurz vor 7 abends nochmal vom Gesundheitszentrum angerufen. Es ist ein Notfall reingekommen. Also schnappe ich mir mein Fahrrad, fahre schnell rüber und sehe, da ist eine Frau gekommen, die hat zu Hause ein Kind geboren und hat stark nachgeblutet und sie blutet immer noch. Wir geben ihr schnell die möglichsten Medikamente, die wir haben, rufen direkt den Krankenwagen und verlegen sie in die nächstgrößere Stadt. Ob sie es schafft, weiß ich nicht. Ich bleibe zu Hause. Gegen 20 Uhr bin ich wieder daheim und denke mir, was ein Scheißtag. Das ist doch ätzend. Ich bin frustriert, in dem Moment fühle ich mich einsam, ich bin gelangweilt, ich kann da nichts tun abends, ich muss auf dem Campus bleiben. Es ist einfach blöd. Das sind Momente, die einfach schwierig sind. Das sind Tage, da habe ich nichts Gescheites im Kühlschrank zum Essen, noch ein Punkt, der mich nervt. Und ich muss überlegen, bade ich mich jetzt im Selbstmitleid oder lasse ich es? Dann kommen mir Gedanken, ich muss mich fragen, während ich mich so selbst bade im Mitleid, will Gott, dass es uns gut geht? Haben wir ein Recht darauf, glücklich zu sein? Ich finde, das sind ganz schön schwierige Fragen und ich weiß, dass wir in unseren christlichen Kreisen ganz gut aufpassen, dass wir kein Wohlstandsevangelium predigen. Also wir sind darauf bedacht, dass wir sagen, naja, wenn du Jesus nachfolgst, dann wird nicht alles einfach. Ne? Also dieses Ding von wegen, du wirst reich, gesund und glücklich bis ans Ende deiner Tage, da sind wir, glaube ich, alle auf einer Seite, dass wir sagen, nee, das ist nicht die Realität. Und trotzdem glaube ich, dass es diese Lüge in christlichen Kreisen gibt, wo wir sagen, ja, aber Gott will doch, dass es uns gut geht. Gott wünscht sich doch, dass es unserem Herzen gut geht. Und ich weiß, dass das verdammt hart klingt, dass ich sage, dass ich glaube, dass das eine Lüge ist. Aber, oh ja, viel besser, jetzt friere ich nicht mehr. Ja, also ich weiß, dass das hart klingt. Ich bin trotz allem davon überzeugt, dass das eine Lüge ist. Weil wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir, glaube ich, keine eine Person, die sagen würde, yo, mit Jesus geht's mir immer super. Das ist einfach nicht die Realität. Ich habe über ein paar Personen in der Bibel nachgedacht. Ne? Wenn man vorne anfängt mit Abraham, mit Josef, da gibt es so viele Geschichten, Hiob vorne ran. Ne? Die Menschen, die haben krasse Sachen erlebt, die sind krasse Wege gegangen und haben sich wahrscheinlich oft gefragt, Gott, was soll denn das? Mir geht's gerade nicht gut. Meinem Herzen geht's gerade nicht gut. Und trotzdem sind das Wege, die der Herr mit uns geht. Jona, der sich im Fisch wiedergefunden hat, der muss auch gedacht haben, sag mal, bin ich im falschen Film? Was ist denn hier los? Hannah, die lange, lange auf ein Kind warten musste, die sich nichts sehnlicher gewünscht hat als eine Schwangerschaft. Maria, die mit 16 wahrscheinlich schwanger war, vom Heiligen Geist. Also da kann man sich doch nur fragen, hä, krass, also verrückte Wege. Die Jünger, die haben krasse Dinge erlebt. Die haben, glaube ich, wirklich ein wildes Leben gehabt. Und allen voran Jesus selbst, der hatte viele Momente in seinem Leben, wo er, glaube ich, nicht sagen würde, hey, mir geht's prima. Ich habe gerade the time of my life. Ich glaube, der ist ganz bewusst schwierige Wege gegangen. Ich habe ein paar Verse gesucht bzw. gefunden, die das auch nochmal auf den Punkt bringen. Und ich warne euch wieder vor, das sind ungemütliche Verse. Aber ich glaube, wir müssen uns manchmal auch ungemütliche Sachen anhören. Lukas 9, 23 und 24. Da steht, er sprach aber zu allen, also Jesus sprach, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Sein Kreuz auf sich nehmen täglich, das klingt einfach nur hart, oder? Und sein Leben verlieren auch. In Johannes 16, Vers 33, das ist ein relativ berühmter Vers. Ich habe lauter bekannte Verse dabei, aber ich glaube trotzdem, dass sie nochmal neu uns was sagen können. Da steht, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da ist direkt zumindest schon mal ein Trost hinten angestellt, aber Jesus sagt ganz unverblümt, in dieser Welt habt ihr Bedrängnisse. Es ist nicht alles rosarot, es ist nicht alles einfach. Hebräer 13, Vers 13, es finde ich auch ganz spannend, den habe ich irgendwie mehr oder minder zufällig entdeckt und dachte mir, da steht, lasst uns daher zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. In der israelitischen Gemeinschaft war es so, wenn man ein Problem hatte, wenn man unrein war, wenn es Sünde gab, dann ist man rausgegangen aus der Gemeinschaft, raus aus dem Lager. Genau das hat Jesus auch gemacht. Er ist für uns raus aus dem Lager gegangen. Und hier ruft uns der Briefschreiber vom Hebräer auf, geht auch raus aus dem Lager, geht genau den gleichen Weg, den Jesus gegangen ist. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Gott nicht Vollkommenheit möchte. Gott will Vollkommenheit. Er will, dass wir in unserem Leben immer heiliger werden, immer mehr ihm ähnlich werden. Und ich glaube, er will unser Herz erfüllen, auf jeden Fall. Er hat eine Berufung für jeden von uns. Und trotzdem ist es was anderes als so eine Endorphin-Achterbahn. Mit Jesus zu leben ist größer als die Endorphin-Achterbahn. Endorphine sind Glückshormone, ich glaube, das wissen alle, ne? Ja, das lässt sich jetzt so leicht sagen und vielleicht seid ihr selber in einer Situation, wo ihr denkt, ja, schön dahergesagt, Jesus ist größer als Endorphine, ich habe aber gerade trotzdem einfach eine kackschwere Phase und es ist einfach uncool. Ich will, dass es mir besser geht. Ich verstehe euch aus tiefstem Herzen. Ich habe, wie gesagt, diese Tage oft genug, wo ich denke, können wir nicht einfach was verändern? Jesus, kannst du nicht einfach die Umstände verändern? Kannst du nicht einfach was anderes machen? Und ich glaube, oft genug können wir das beten und oft genug macht er es. Aber manchmal ist es auch einfach ein Aussitzen. Wenn ich jetzt sage, Leben mit Jesus ist besser als Endorphine, dann habe ich mir selber die Frage gestellt, was ist denn dann Leben mit Jesus überhaupt? Was ist denn Leben mit Jesus, was so krass viel verspricht, was ich in dem Moment aber einfach nicht spüren kann und wo ich mich frage, Herr, wo ist es? Was ist das? Da habe ich auch wieder zig Verse und ich musste mich eigentlich schon beschränken, weil die Bibel haut uns unmäßig viele Versprechen und Verheißungen entgegen, was ein Leben mit Jesus ist. Philipper 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich habe auf meinem Weg nach Afrika immer wieder die Frage gehört, ja Herr, und woher weißt du, dass das wirklich Gottes Weg ist? Und also wie hast du das jetzt entschieden, dass es dahin geht? Und ich kann sagen, dieser Friede war eine große, große Sache, weil mir in Jesus so viel Frieden, so eine tiefe Ruhe gegeben wurde, dass das dran ist. Und ich glaube, nicht nur in so einer Situation, sondern allgemein, wenn wir ein Leben mit Jesus gehen, dann haben wir, also das sprengt jeden Verstand, wie der Vers sagt, der allen Verstand übersteigt. Wir können so einen krassen Frieden haben, so eine Ruhe in allen noch so stürmischen Umständen. Das ist unbeschreiblich und diesen Frieden, den wünsche ich uns allen. Und ich glaube, den kann man immer mehr finden, je mehr wir mit Jesus unterwegs sind, je mehr Ruhe kommt, je mehr Frieden kommt, je mehr diese Gewissheit kommt tief innen drin. Es ist gut, so wie es ist. In Psalm 16, Vers 11, auch ein ziemlicher Klassiker, da schreibt wahrscheinlich David, ich habe gar nicht nachgeschaut, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Freude in Fülle, das wünschen wir uns alle, oder? Und diese Freude ist, glaube ich, tiefer als so eine Happy-Clappy, mir geht's gut Phase. Ich glaube, das ist Freude, die tief von innen kommt, die Christen sogar im Gefängnis spüren können. Es gibt so viele verfolgte Christen auf der Welt, die in heftigen Situationen sind. Auch im Niger wird Christenverfolgung immer stärker. Der Druck von den Muslimen ist groß. Und trotz allem, glaube ich, würden die sagen, diese Freude tief innen drin, die ist so viel mehr wert als alle Entbehrungen, die wir gerade erleben. Freude in Fülle, das hat Jesus bereit, wenn wir ihm nachfolgen. In Johannes 10, Vers 10, noch ein Klassiker. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Leben in Fülle, das klingt so krass, das klingt so tief. Und ich glaube, es ist viel mehr als nur die Endorphin-Achterbahn. Das sind alles Dinge, die gibt Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Die gibt er aus Gnade wie ein Geschenk, einfach unverdient, weil er uns seine Kinder nennt. Aber der Kern des Evangeliums ist eigentlich auch schon genug, um völlig mindblown zu sein. Freiheit. Römer 6, Vers 14. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Wir sind frei gekauft von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr unserem alten Leben nachrennen. Wir sind frei gekauft. Jemand anderes hat für uns diese Schuld getragen, für die wir eigentlich gerade stehen müssten. Jesus hat es auf sich genommen. Das ist heftig. Das ist einfach nur heftig. Ich persönlich vergesse das viel zu oft. Ich denke mir, ja, Segen hier, Segen da, Gnade, Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, das Geschenk selber vom Evangelium, die Kraft des Evangeliums alleine müsste schon genug sein, um uns Freude zu geben, um uns eine tiefe, tiefe Freude zu geben. Ich weiß nicht, ob es euch da so geht wie mir, dass ihr das manchmal einfach vergesst, dass ihr euch erinnern müsst, hey, krass, ja stimmt, ich bin als Geschenk freigekauft worden. Einfach heftig. Galater 5, Vers 1, genau das Gleiche: zur Freiheit hat Christus uns befreit. Freiheit, pure Freiheit. Und Freiheit nicht in dem Sinne, wie die Welt sie versteht. Wir können frei unsere Meinung rausposaunen oder so. Nein, wir sind frei von der Sklaverei der Sünde. Wir können dem nachfolgen, der was Besseres für uns hat. Und das will ich nochmal betonen, Gott hat Gutes für uns. Gott hat Gutes vorbereitet. Gott hat wahnsinnig viel Gutes. Aber gut heißt nicht, dass es mir immer gut geht, dass ich mich immer gut fühle. Ich glaube, er hat ganz oft Zeiten, wo wir durch schwere Zeiten gehen, weil er uns läutert, weil er uns durch so einen Feuerofen schickt und sagt, am Ende bist du reines Gold. Am Ende ist dein Charakter geformt. Am Ende bist du stark im Glauben. Solche Zeiten, die treiben uns zu Jesus. Und das ist hart, aber es ist gut. Irgendwie krass, ne? Und wenn wir das jetzt noch weiter spannen auf die Ewigkeitsperspektive, in 1. Petrus 5, Vers 10, da steht: der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Das sind ein bisschen ältere Worte aus der Schlachterübersetzung, aber ich glaube, es wird klar. Man wird eine kurze Zeit leiden und eine kurze Zeit kann aus Gottes Perspektive vielleicht sogar ein ganzes Leben bedeuten. Aber es kann auch kürzer sein und dafür preisen wir ihn, wenn es kürzer ist. Aber der Kern steckt im ersten Teil: berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Wir sind berufen, in Ewigkeit mit Gott zu leben. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr diese Ewigkeitsperspektive auf dem Schirm habt. Ich habe, seit die Welt gefühlt den Bach runtergeht, das ist mir so vor ein paar Jahren aufgefallen, habe ich mehr diese Perspektive und denke mir, krass, Jesus, komm wieder, brech du dein neues Reich an. Lass uns in Ewigkeit mit dir leben, da wo alles gut ist, wo keine Tränen mehr sind, wo kein Leid mehr ist, wo keine afrikanischen Babys mehr sterben. Diese ganze Scheiße wird aufhören. Sorry für diese Wörter. Es ist einfach krass. Diese Ewigkeitsperspektive, die bringt uns komplett in eine neue Blickrichtung. Und ich glaube, die lässt uns Dinge aushalten, die wir sonst nicht aushalten könnten. Das klingt alles schön und gut, ne? Irgendwie eine Verheißung, irgendwie ganz schön viel Trost. Und trotzdem frage ich mich oft, ja, und wie komme ich jetzt durch solche Zeiten, Wüstenzeiten, wo gefühlt alles so trost und karg trostlos und karg wie im Niger ist. Kein Pflänzchen, nichts. Es ist einfach nur hart. Man sehnt sich nach Wasser. Es ist ein Durchhalten, ein Ausharren. Ich glaube, so Sachen wie, wir sollen beten, wir sollen Gott trotzdem loben, wir sollen mit anderen reden, Bibel lesen, das ist alles logisch, das glaube ich, muss ich euch nicht erzählen. Da müssen wir uns trotzdem immer wieder dran erinnern, aber irgendwie hat Gott mir noch ein paar andere Sachen aufs Herz gelegt, die in so Zeiten helfen können. Wieder ein Klassiker-Bibelvers, in diesem Kontext aber vielleicht nochmal ganz anders zu verstehen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn wir trachten nach etwas, dann strecken wir uns aus, dann setzen wir das als Prio Nummer eins, dann jagen wir diesem Ziel nach. Und ich glaube, gerade die deutsche Gesellschaft, aber auch generell so unsere westliche Welt, wir jagen oft den Endorphinen nach. Wir trachten nach unserem eigenen Glück. Wir wollen, dass wir glücklich sind, weil das ist ja schon ein hohes Gut. Kann man nicht widersprechen. Aber Jesus dreht den Spieß um und sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Dann kommt alles andere hinzu. Und alles andere wieder ist nicht unbedingt großer Rot, aber der Herr sorgt für uns. Und in meinem Alltag im Niger sieht das tatsächlich so aus, wenn ich dann da an meinem Boden liege, weil es da kühler ist, aber seelisch gesehen manchmal auch und mir denke, oh Mann, wie kriege ich mich denn heute noch aufgerafft? Und dann kommt diese leise Stimme vom Heiligen Geist, der sagt, komm, geh noch diese eine Freundin besuchen oder diese Familie besuchen. Gib ihnen ein Zeugnis, erzähl irgendeine Kleinigkeit und du wirst dich am Ende freuen. Es wird Spaß machen. Du kriegst die Motivation on the way, wenn du losgehst. Und dann raff ich mich auf, schmeiß mich wieder in meine afrikanische Tracht mit Tuch und ach, es ist viel zu heiß, aber ich gehe trotzdem los. Und ich mach's und dann merke ich auf dem Weg schon, hey, ich freue mich auf die Familie, ich freue mich, sie zu fragen, wie es ihnen geht. Ich freue mich auf die Begegnung und ich komme so erfüllt nach Hause und denke mir, warum ist das immer so schwer, sich aufzuraffen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich glaube, wenn wir das immer mehr machen, dann erleben wir so unerwartete Dinge, weil Gott es einfach segnet. 2. Korinther 12, Vers 10 kommt ein bisschen nach dem berühmten 2. Korinther 12 Vers. Da steht, ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil Christus in uns stark ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig in Wüstenzeiten. Wir dürfen schwach sein. Ich muss mich da nicht selber von diesem Boden aufraffen. Der Heilige Geist zieht mich hoch und ich darf in ihm schwach sein. Ich darf solche Zeiten haben, wo ich sage, Jesus, es geht mir einfach nicht gut. Es ist nicht schön gerade. Wir dürfen schwach sein. Wir dürfen es von ganzem Herzen akzeptieren, steht hier. Weil Jesus dann in uns stark werden kann. Im Psalm 62, Vers 2, da steht, nur auf Gott wartet still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. In einer anderen Übersetzung heißt es, auf Gott harrt meine Seele. Ich finde dieses alte Wort harren so schön. Harren ist so ein ungeduldiges Warten, so ein einfach da sitzen und es aussitzen. Und wieder neu, versteht mich nicht falsch, es gibt Situationen, da ist es verdammt gut, wenn wir handeln, wenn wir es in Angriff nehmen, dass es uns besser geht. Ne? Das gibt es auf jeden Fall auch. Also wenn ich an Depressionen und sonst was denke, da ist es gut, wenn man sich Hilfe sucht. Gar keine Frage. Aber es gibt Zeiten, da harren wir einfach aus. Da harren wir und warten auf Gott, dass er was tut, dass er die Dinge ändert, dass er vielleicht aber auch nur mein Herz ändert und die Umstände bleiben gleich. Warten, harren, das können wir nicht gut. Wir swipen durch Instagram, wir wollen alles schnell und irgendwie uns ablenken, harren und aushalten und warten können wir nicht gut, aber ich glaube, in Jesus können wir es lernen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt persönlich mitnehmt von dieser Message, die ich hier mitgebracht habe. Vielleicht habt ihr rausgehört, den Menschen im Niger geht's schlecht. ja, ist so, vielleicht denkt ihr, boah, die Nathalie ist eine krasse Missionarin, die leidet dort voll. Nein, denkt sowas nicht, mir geht es verhältnismäßig super gut. Ich bin wirklich dankbar für mein letztes Jahr. Aber ich glaube, ich möchte heute unseren Blick neu auf die Kraft des Evangeliums lenken, auf das, was der Herr Jesus für uns getan hat, weil das alles andere in den Schatten stellt. Weil das unsere Zeiten, in denen wir uns nicht gut fühlen, in denen die Seele schmerzt, irgendwie erträglich macht. Dieser Blick auf Jesus, der ist durch nichts anderes zu ersetzen. Lasst uns wieder neu verstehen, was hat er für uns getan. Lasst uns neu jubeln darüber. Lasst uns heulen und Danke sagen, Jesus, dass wir frei sind. Dass er uns berufen hat zur ewigen Herrlichkeit. Das ist einfach nur krass. Und ja, wie schon gesagt, das macht die Wüstenzeiten nicht unbedingt, wir fühlen uns in ihnen nicht gut. Das kann man nicht anders sagen. Aber trotz allem verblasst das alles im Licht Jesu irgendwie. Ich habe euch hier noch ein Bild mitgebracht. Da haben wir mit ein paar Missionarskindern eine Schnitzeljagd gemacht. Und vielleicht fällt euch auf, es ist plötzlich alles grün. Mitten in der Wüste kommt da aus diesem sandigen Boden Gras raus und die Bäume blühen. Und diese Kinder sind auf der Suche nach dem Schatz. Die suchen, wo der nächste Hinweis ist, um am Ende den Schatz zu finden. Und ich will uns ermutigen, lasst uns den Schatz in der Wüste suchen. In der Wüste, wo es sich so trocken anfühlt, wo so viel Mist passiert. Jetzt werde ich wieder ein bisschen emotional. Aber es gibt ihn, es gibt diesen Schatz, es gibt so viel Güte, die Gott dort hat. Und ja, ich bin emotional, ich fliege morgen wieder und im Moment geht es mir nicht gut damit. Im Moment ist es hart, aber ich freue mich trotzdem, weil ich weiß, dass Gott so Gutes vorbereitet hat. Ich weiß, dass er es gut machen wird. Ja, in Philipper 3, Vers 8, das ist noch so ein krasser Vers, da steht, ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Lasst uns diesen unschätzbaren Gewinn suchen. Lasst uns uns ausstrecken danach und dann ist alles andere Dreck. Und man darf ihn Dreck nennen, das ist Dreck. Aber ja, lasst uns Jesus hochhalten und dann können wir, glaube ich, den Schmerz besser aushalten.